Der Militärherrscher von Guinea hat sein Bedauern über die blutigen Unruhen Ende September bekundet. Er sagte am Montagabend im Fernsehen, das Blut unschuldiger Menschen wurde vergossen. Allerdings führte er das Doppelspiel fort, indem er nicht so weit ging einzuräumen, dass seine Soldaten für das Massaker verantwortlich waren. Stattdessen sagte er, die Schuld liege bei den Oppositionsführern, die die Demonstration organisiert hätten. Bei den Protesten der Opposition kam am 28. September nach amtlicher Angaben 57 Menschen ums Leben. Menschenrechtsgruppen sprechen von 157 Toten. Soldaten hat das Feuer auf eine Menge von rund 50.000 Menschen in einem Stadion in Conakry eröffnet. Streiks in Piräus. Die Hafenarbeiter in Piräus führen nach Unterbrechung erneut einen 48-stündigen Streik durch. Sie protestieren somit gegen die Übernahme des Hafens durch die chinesische Firma COSCO. Schon im Oktober haben die Hafenarbeiter tagelang gestreikt, aber nach Gesprächen mit der Regierung setzten sie den Streik vorübergehend aus. Die Regierung brachte nun ihr Bedauern über die Entscheidung der Hafenarbeiter zum Ausdruck. Die Ministerin für Wirtschaft, Wettbewerb, Handel, Schifffahrt Luca Cazzelli sagte, es sei schwer für sie zu verstehen, wodurch der Streik berechtigt sei, nachdem die Regierung bereits versuche, mit der chinesischen Firma den Vertrag zu überarbeiten, den diese mit der vorigen Regierung abgeschlossen hat. Der Streik gilt laut Vertrag mit COSCO als höhere Gewalt, sodass keine Vertragsstrafen gefordert werden können. Mittlerweile lagern im Hafen von Piräus rund 5.000 Container mit Fracht. Durch den Streik könnte es in Griechenland zu erheblichen Versorgungsengpässen kommen, berichten Griechenlands Zeitungen. Goldman Sachs wettete auf Immobiliencrash und verkaufte 40 Milliarden falscher Sicherheiten. Nach Berichten von Democracy Now! Haben Untersuchungen der Zeitungsverlegergruppe McClatchy ergeben, dass der US-Bankriese Goldman Sachs auf einen unmittelbar bevorstehenden Immobiliencrash gewettet hatte, während er zur gleichen Zeit Milliarden an sogenannten Sicherheiten, die bald wertlos wurden, vertrieben hat. In den Jahren 2006 und 2007 hat Goldman Sachs sogenannte Sicherheitspapiere im Wert von über 40 Milliarden US-Dollar vermarktet, die auf 200.000 hochriskanten Immobiliendarlehen als Hintergrund aufbauten. Den Käufern wurde verschwiegen, dass Goldman Sachs selbst auf einen harten Zerfall aller Immobilienpreise setzte, die die verkauften Sicherheiten wertlos machen würden. Goldman Sachs gleichzeitiger Verkauf von wertlosen, aber von ihnen als AAA gerateten Sicherheiten und der Erwerb von Optionen auf einen drastischen Hypothekenverfall ermöglichte der führenden US-Investmentbank, die meisten ihrer potenziellen Verluste zu minimieren, bevor die Flutwelle der Hypothekenzusammenbrüche einsetzte. Verschiedene Pensionsfonds wollen Goldman Sachs jetzt wegen Verletzung der Informationspflichten verklagen. Prozent amerikanischer Kinder waren schon einmal auf Lebensmittelmarken angewiesen. Wie das Nachrichtenmagazin Democracy Now! Berichtet, ergebe eine neuere Studie, dass mehr als die Hälfte aller US-amerikanischen Kinder und rund 90% aller schwarzen Jugendlichen zumindest einmal in ihrer Kindheit auf Lebensmittelmarken Food Stamps angewiesen waren. Die Forscher befürchten, dass die aktuelle Wirtschaftskrise die Zahlen drastisch ansteigen lassen. Der Forschungsleiter Mark Rank erläuterte, Zitat, die Ergebnisse signalisieren eine hohe Gefahrenwarnung dafür, dass die Gesellschaft wesentlich mehr tun müsse, um Kinder zu schützen. Zitat Ende. Kinder, die auf Lebensmittelmarken angewiesen seien, hätten ein höheres Risiko der Fehlernährung und weiterer mit Armut verknüpfter Krankheiten. In einem durchschnittlichen Monat des Jahres 2008 seien 28 Millionen US-Amerikanerinnen auf Lebensmittelmarken angewiesen. Die Hälfte seien Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Der letzte Junta-Chef steht in Argentinien wegen Menschenrechtsverletzungen vor Gericht. In Argentinien ist Ex-Präsident Reinaldo Bignone wegen Menschenrechtsverletzungen während der Militärdiktatur vor Gericht gestellt worden. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters wird dem ehemaligen General Entführung, Folter und Ermordung von 56 Menschen vorgeworfen. Mit ihm angeklagt sind 6 Ex-Offiziere und ein ehemaliger Polizist. Ihm drohen lebenslange Haft. Der Prozess begann gestern, beziehungsweise am Montag, im Außenbezirk von Buenos Aires. In der kommenden Woche soll die Anhörung von 130 Zeugen beginnen. In Argentinien herrschte die Militärdiktatur von 1976 bis 1983. Zu Guttenberg nennt Bundeswehreinsatz in Afghanistan jetzt Krieg. Der Verteidigungsminister zu Guttenberg hat im Zusammenhang mit dem Bundeswehreinsatz in Afghanistan von Krieg gesprochen. Darüber hinaus hat er sich gegen jede beschönigende Bezeichnung bewandt. Er sagte der Bild-Zeitung gestern, er verstehe jeden Soldaten, der sagt, in Afghanistan sei Krieg. Zwar sei das Völkerrecht eindeutig und sage, dass Kriege nur zwischen Staaten stattfinden können, was falsch ist. Er glaube jedoch nicht, dass ein Soldat Verständnis habe für notwendige juristische, akademische oder semantische Feinsinnigkeiten. Für Bedrohung von heute sei mancher herkömmliche Wortfall unpassend. Wir bleiben beim Afghanistan-Krieg. Bundesregierung wird durch NATO-Bericht zu Bombardement nicht entlastet. Das meint jedenfalls der Abgeordnete der Linksfraktion Paul Schäfer. Der NATO-Bericht zum Bombardement von Kunduz taugt nicht zur Entlastung von Bundesregierung und Bundeswehr. Das Verteidigungsministerium zu Guttenberg sich um eine Stellungnahme dazu drückt, ist nachvollziehbar, aber nicht akzeptabel, kommentierte Schäfer, verteidigungspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke, das Schweigen der Bundesregierung zum Angriff auf zwei Tanklaster und eine Zivilistengruppe in Afghanistan. Schäfer erklärte weiter, im nun zugänglichen Untersuchungsbericht ist unmissverständlich von einer überspitzt dargestellten Bedrohungslage zu lesen, von einer übereilten Eskalation und vom Versäumnis einer unmittelbar anschließenden Untersuchung. Er weckte überdies die massive Befürchtung, die Bundeswehr nehme in Afghanistan auf bloßen Verdacht den Ziel ins Visier. Um aus diesen Feststellungen einen Vorabfreispruch zu stricken, wie es Generalinspekteur Schneidermann vor der Presse getan hat, braucht man ein gerüttelt Maß an Schuspe und Chorgeist, meinte der Abgeordnete. Lobbys erarbeiteten in 60 Fällen seit 2000 Gesetze und Verordnungen, 16 allein in 2009. In Antwort auf eine Anfrage der Linksfraktion teilt die Bundesregierung mit, dass erst ab 2000, also nach rot-grünem Amtsantritt, die Praxis, Gesetze und Verordnungen durch auch interessierte Externe erstellen zu lassen, ihren Siegeszug begann. Im Unterschied zu den Jahren 1990 bis 1999, in denen angeblich nur einmal ein Gesetz von externen Beratern fabriziert wurde, stieg die Zahl im folgenden Jahrzehnt auf 60 an. Trauriger Höhepunkt ist das letzte Jahr der schwarz-roten Regierung 2009 mit sage und schreibe 16 von externen Experten Lobbys erarbeiteten Gesetzen und Verordnungen. Mehr als die Hälfte konnte Gabriels Umweltministerium verzeichnen. Während verschiedene Ministerien ihre externen Honorare für Gesetze auf über 7 Millionen in 2009 bezifferten, verweigerten das Finanz- und das Wirtschaftsministerium präzise Angaben zu den von ihnen beauftragten 6 Gutachten bzw. Gesetzen in 2009. Sie stuften sie einfach als VS vertraulich ein. Rot-Schwarz ließ am meisten Bundestagsabgeordnete durch Verfassungsschutz überwachen. In Beantwortung einer Anfrage der Bündnisgrünen musste die Bundesregierung einräumen, dass seit 1980 40 Bundestagsabgeordnete vom Geheimdienst beobachtet und ausgeforscht wurden. Gipfelpunkt stellte die letzte Amtsperiode des Bundestages dar. In den Jahren 2005 bis 2009 hat die schwarz-rote Regierung nun 27 Linksfraktionsabgeordnete ausforschen lassen, also mehr als die Hälfte aller Abgeordneten der letzten 20 Jahre. Wurde anfangs nach Geheimdienstfällen aller Fraktionen, also auch CDU und SPD, geforscht, ist dies seit der zweiten Amtsperiode von Rot-Grün in Gänze abgeschafft worden. Damals wurden nur 2 PDS-Abgeordnete erforscht. Erst Schwarz-Rot restaurierte die Geheimdienstschnüffelei in voller Breite, allerdings nur gegen die Linksfraktion. Zivildienstdebatte. Mehrere Wohlfahrtsverbände erwägen in verschiedenen Bereichen komplett auf Kriegsdienstverweigerer zu verzichten. Grund ist die geplante Kürzung des Zivildienstes von 9 auf 6 Monate. Die Kürzung des Zivildienstes auf 6 Monate heißt, den Anfang vom Ende des Zivildienstes überhaupt einzuläuten, weil wir dann nicht mehr in der Lage sein werden, Zivildienstleistende noch vernünftig einzusetzen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Paritätischen Wohlfahrtsverbände Schneider, dem Kölner Stadtanzeiger. Im Rettungsdienst zu Schneider dauert die Ausbildung an den Fahrzeugen 3 Monate, da bringen 6 Monate dann gar nichts mehr. Bei der Pflege in Kindergärten oder der Arbeit mit Behinderten kann man es den Menschen einfach nicht zumuten, alle halb Jahr die Bezugsperson zu wechseln. Auch den Einsatzstellen könne man nicht zumuten, stets neue Leute einzuarbeiten zu müssen. So stünden den 85.000 Zivildienstleistenden 2009 rund 35.000 junge Menschen gegenüber, die ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr absolvieren. Die Zahl der Bewerber auf die vom Bund und Ländern finanzierten Stellen sei jedoch ungefähr doppelt so hoch. Von dieser Position distanzierte sich der Deutsche Caritasverband, der darauf hinwies, dass dies nur ergänzende Tätigkeiten sein dürfen, die die Zivildienstleistenden verrichten. Noch regionale Nachrichten. Brigitte Lösch, Land tut zu wenig gegen Kinderarmut. Das Land braucht eine Strategie gegen Armut. Dies fordert die sozialpolitische Sprecherin der Grünen im baden-württembergischen Landtag, Brigitte Lösch. Die Krise trifft den Südwesten besonders hart. Die Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg nimmt so stark zu wie in keinem anderen Bundesland im Vergleich zum Vorjahr. Betrage der Anstieg 30%. Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit treffen auch viele Familien und habe enorme Auswirkungen auf deren Alltag. Um soziale Krisen zu vermeiden, müssten die bestehenden Beratungs- und Unterstützungsangebote besser vernetzt und abgesichert werden. Es so Zitat, es kann nicht sein, dass in einem reichen Land wie Baden-Württemberg 12% der Kinder an der Armutsgrenze leben, so Frau Lösch. Wir brauchen dringend eine regelmäßige Armutsreichtumsberichterstattung im Land, um zeitnah notwendig und bedarfsgenaue Hilfen und Unterstützungsangebote im Land weiterentwickeln zu können. Nach Freiburg nochmal. SPD fordert bessere Begleitung und zügige Umsetzungsmaßnahmen für Verkehrssicherheit durch die Stadt im Neubaugebiet Innere Elben. Bewohnerinnen und Bewohner des Neubaugebiets Innere Elben in St. Georgen sind verärgert. Die Bautätigkeit sei weit fortgeschritten. Je mehr dorthin zuziehen, desto mehr zeigt sich, dass die Pläne vom Reißbrett in der Realität oft nicht funktionieren. Besonders für Kinder und Jugendliche sei die Situation punktuell gefährlich. Zum Beispiel die Einmündung des Fußwegs in die viel und schnell befahrene Besançonallee ist ein Gefahrenpunkt. Auch der Schulweg über die Basler Landstraße. Im Neubaugebiet wohnen jetzt schon besonders viele Familien mit Kindern und Jugendlichen. Kinder wollen draußen spielen, Jugendliche brauchen Aufenthaltsmöglichkeiten. Es ist deshalb auch während der Bautätigkeit darauf zu achten, vorläufige verkehrslenkende Maßnahmen für die Sicherheit der Kinder zu realisieren. Deshalb wird ein Vororttermin durch die SPD-Stadträtin Buchen aus St. Georgen angemahnt.